You have chosen the right job. You support the right job.
Fajr Sevens! Ein Traum! Declan Rice! Gottes Willen! Um Gottes Willen!
Calafiore! Ausgleich!
Das ist unfassbar! Was sind das für Ecken?
And got it in! And it's William Saliba!
Benjamin White! What a goal!
It's Saka! It's 2-0!
Don't be satisfied, because we want much more than that, and we're gonna get it.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2024-25.
Ganz herzlich willkommen zu Episode 302 vom German Gunners Podcast. Wir haben die Testspielphase eröffnet mit einem 1-0 nach 90 Minuten gegen den AC Mailand in Singapur. Und darüber wollen wir sprechen heute in dieser Episode. Natürlich auch alles rund um Transfers bei Arsenal, aktuelle Nachrichten. Und es gibt die Auflösung vom Gewinnspiel, respektive die Verleihung der drei Trikots. Also trotz Sommerpause, trotz, Testspielphase, die erst wieder beginnt, eine doch recht vollgepackte Episode, 302. Wie immer im Mikrofon, ich bin Felix, sitze hier in Südniedersachsen und gucke in den Sonnenuntergang. An Münster, nicht in den Sonnenuntergang guckend, würde ich jetzt mal behaupten, ist Christian.
Ja, stimmt, ich gucke nicht in den Sonnenuntergang. Zwar nicht mehr so ganz bewölkt, aber trotzdem ganz schön. Grüße von mir auch.
Ja, hier in Südniedersachsen gibt's einfach keine großen Häuser, und wenn du ein bisschen erhöht wohnst, dann schaut man übers Tal und die Landschaft in den Sonnenuntergang.
Immerhin. Was kann es Schöneres geben?
Was kann es Besseres geben? Ja, und ich hatte da Urlaub, auch Zeit, mir das Testspiel anzugucken, wobei ich sagen muss, dass ich würde sagen, mit 75% Aufmerksamkeit ich das Ganze verfolgt habe. Lass uns vielleicht im ersten Teil der Episode da mal direkt drüber sprechen. Ich habe jetzt schon wieder gesehen, einige Reaktionen im Sinne von ziemlich mau, 1-0, nur langweilige erste Hälfte. Hebe ich auch die Hand, weil ich habe auch geschrieben, die erste Hälfte war relativ langweilig. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, erstes Testspiel, lange Reise, viel Trainiererei, keiner will sich verletzen. Das sind so übliche Testspiele, wo ich sagen würde, selbst wenn wir verloren hätten, hat in dem Sinne keinen Wert. Geht eigentlich darum, wieder Abläufe einzustudieren und in einen vernünftigen Rhythmus zu kommen. Heißt also, Testspiel grundsätzlich ja nicht überzubewerten, aber ich denke, glaube ich, für die Stimmung in der Mannschaft gar nicht so verkehrt, dass man da relativ gut heute durchgekommen ist.
Ja, absolut. Also ich glaube, da braucht man auch gar nicht meckern. Es ist genauso, wie du beschrieben hast. Es ist das erste richtige Testspiel, auch gegen einen guten Gegner. Also jetzt kein, sage ich mal, Sparringspartner, wie man es ja oftmals in den ersten Testspielen auch sieht. Viel und großer Fokus auf den Trainingseinheiten. Darauf wieder den Stand an den Kader zu kriegen, Zeitumstellung, Wetterumstellung, all diese Dinge. Da glaube ich, ist das ein absolut guter Einstieg, um wieder in den Rhythmus zu kommen, die Wege, Automatismen wieder einspielen zu lassen. Also da sehe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Grund, auch nur im Ansatz mit dem Meckern dort irgendwo anzusetzen. Ich glaube, das ist wirklich völlig an der Sache vorbei.
Plus Rasen, glaube ich, sogar noch. Das sah nicht nach Naturrasen aus, aber ich weiß, vielleicht war es so eine Kombination. Sah jedenfalls relativ komisch aus. Aber vielleicht lag es auch an den Wetterbedingungen. Ich glaube, es ist in dem Sinne kein Vergnügend, in Singapur Fußball zu spielen und Sport zu treiben, bei der recht hohen Luftfeuchtigkeit und auch der Regenzeit, die da gerade ist, mit den vielen Schauern und Gewittern. Das sah schon recht angestrengt alles aus. Aber vielleicht sozusagen für die, ich sag mal, körperliche Fitness und fürs Fordern des Körpers gar nicht so verkehrt. 1-0 gewonnen nach 90 Minuten. Es gab dann noch für den Show-Effekt Elfmeterschießen, das dann am Ende verloren ging. aufgrund einiger, ich sag mal, auf beiden Seiten recht verhalten geschossenen Elfmetern, allerdings auch gute Paraden. Also Kepa hat zumindest gezeigt, dass er Elfmeter halten kann. Das ist schon mal grundsätzlich ganz gut, etwas, was er bei David Raya ja ein bisschen vermissen. Und auf der anderen Seite hat man auch gesehen, sehr, sehr viel Rotation, viele Wechsel. Ich glaube, wir haben innerhalb der ersten 60 Minuten dann zwischen der Beginn zweiter Halbzeit und 60. Minute, glaube ich, 8-mal gewechselt. Das heißt also, jeder hat seine Chance bekommen, bis auf Albert Sambi Lokonga von den, ich sage jetzt mal, vergleichsweise etablierten Spielern, derjenige, der keine Einsatzzeit gekriegt hat. Timba war auch nicht mit dabei, ist noch nicht matchfit und auch Gabriel hat ausgesessen, wobei Arteta da im Anschluss an das Spiel auf der Pressekonferenz gesagt hat, dass es wohl nur eine Vorsichtsmaßnahme ist, weil aufgrund der OP und der doch recht langen Pause und Verletzung man da jetzt kein Risiko eingehen möchte. Ansonsten, wie gesagt, fleißig rotiert worden. Vielleicht so die erste Erkenntnis der ersten Halbzeit mal, wenn es da eine gibt. Vanery auf der, ja, ich will nicht sagen Ødegaard-Position, aber hat sich mit Norgaard ganz gut abgewechselt da im Mittelfeld. Das hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Rice ja eher so auf der linken Seite. Deswegen so die beiden positiven Beispiele aus der ersten Halbzeit für mich, Vanery und Norgaard. Insbesondere Norgaard hat sich sehr, sehr gut eingefunden, fand ich. Sah ganz gut aus. Man hat gesehen, was für Qualitäten er hat. Unterbindet Konter ganz gut. Gute Übersicht, gutes Stellungsspiel. Will jetzt nicht gleich in die Lobpreisung eingehen, aber ich glaube, man hat in den ersten 45 Minuten da gesehen, die Qualitäten, warum man ihn geholt hat und die Qualitäten, die wir auch benötigen. Stichwort Spielübersicht, Stichwort Konter unterbinden, etwas, was Herr Partey und Jorginho eigentlich auch ganz gut gemacht haben, waren nie die schnellsten, aber sozusagen mit ihrer Spielintelligenz und ihrer Erfahrung die fehlende Schnelligkeit ein bisschen ausgleichen. Ich glaube, das kommt auch ganz gut bei ihm auf alle Fälle zum Tragen. Also zwei positive Beispiele mal, Vanery und Norgaard in der ersten Halbzeit haben mir ganz gut gefallen.
Ja, also ich glaube, Norgaard ist es halt insbesondere ein Thema auch zu gucken, was kann er halt eben auch in der Thematik Squad-Player eben bieten. Und ich glaube, was du schon richtig gesagt hast, warum man ihn geholt hat, sind genau diese Qualitäten, die Erfahrung, die Übersicht, die Möglichkeit halt, da Lücken zu füllen, die entweder in einer Partie entstehen, indem man halt sagt, man wechselt hier nochmal, um einfach Frische reinzubringen, die Position, die auch ja wichtig ist, auch zur Unterbindung eben von Gegenstößen nochmal neu zu besetzen, mit neuer Energie halt zu füllen. Oder eben auch im Fall von verletzungsbedingten Ausfällen eben einen Spieler zu haben, der sofort bereit ist, der mit der Erfahrung und mit dem, was er halt auch an Premier League-Erfahrung insbesondere auch hat, gleich einfach auf dem Level ist, wo wir dann agieren müssen. Und das ist dann also vielleicht auch eben der entscheidende Unterschied, warum zum Spieler wie Lokonga eben schon lange verliehen ist und eben auch keinerlei Berücksichtigung dann findet in solchen Partien, wo ja durchaus eine Menge rotiert worden ist.
Definitiv. Und sah ganz gut aus. Ich glaube, er kann jemand sein, der Mannschaft auf alle Fälle weiterhilft. Vanery ja sowieso, ganz interessant, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber vorhin nochmal gelesen, Dortmund hatte wohl gefragt bezüglich Transfer oder hat auch wohl relativ viel geboten oder war stark interessiert, aber das ist in dem Sinne ja durch. Ich weiß nicht, ob wir es in der letzten Episode schon kurz angedeutet hatten, aber so wie es aussieht, auch wenn es noch nicht offiziell ist, hat er wohl einen neuen Vertrag unterschrieben.
Ja, und absolut, absolut wichtig, dass das auch jetzt auch neben anderen Transfers auch eingetütet wird, solche Vertragsverlängerungen. Wir haben in den letzten Ausgaben darüber gesprochen, dass ein Transferfenster in der Bewertung sicherlich nicht nur Neuzugänge und Abgänge zu betrachten hat, sondern eben auch Verlängerungen von Schlüsselspielern, von Zukunftsspielern, all diese Dinge. Und da ist es unfassbar wichtig, dass man ihn hat binden können, dass man einfach ja sehen kann, dass der Verein halt Qualitäten erkennt, Bausteine legt und die halt auch langfristig anlegt. Und das ist, glaube ich, auch so eine Erkenntnis wieder, wie auch in den letzten Episoden auch schon auf die anderen Spieler bezogen, bei ihm dann, die man hier auch ziehen muss. Und ich glaube, Vertrauen ist auch so eine Thematik, die auch für Spieler, insbesondere auch junge Spieler, halt auch sehr wichtig ist. Planungssicherheit eben, das Vertrauen, was der Trainer halt in dich setzt oder der Verein, die Mannschaft. Und das kann halt auch eben dazu führen, dass man solche Sachen halt dann auf der Weise eben dann auch zurückgeben kann.
Ja, zweite Halbzeit dann mit Ødegaard, Trossard, Zubimendi unter anderem neu hinzugekommen. Ja, zweite Halbzeit war auf alle Fälle besser, frag mich aber nicht warum. Ich würde es jetzt nicht
In
an die
dem Tor.
einzelnen, ja, auch, genau, das richtig, aber auch so vom Spielfluss und der Energie war einfach ein bisschen mehr Schwung nach vorne. Es lag auch primär schon an Ødegaard und Trossard, glaube ich, die waren gut. Ich fand Martinelli zum Beispiel in der ersten Halbzeit auf links ein bisschen lost, also so ein, zwei gute Aktionen, aber war irgendwie nicht so im Spiel eingebunden. Das war bei Trossard viel, 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 viel besser. Es hat irgendwie besser funktioniert. Zubimendi, der unauffällig war, aber auch nicht massiv gefordert. Wie gesagt, du hast es gerade schon gesagt, wegen des Tors war jetzt kein, ich meine, klassisches Testspieltor, würde ich sagen. Saka trifft hierbei noch nicht mal richtig gute Flanke von Kiwior. Ja, und dann haben wir es eigentlich relativ locker, ohne man sich zu verausgaben, zu Ende gespielt. Ganz interessant noch, sind ja sowieso einige Academy-Player auch dabei auf der Reise nach Fernost jetzt, und drei sind sogar eingewechselt worden mit Josh Nichols, mit Max Dorman und ich glaube Mahdi Salman, 15, 15, 17 Jahre, also
Ja, Hammer.
zwei 15-Jährige und ein 17-Jähriger. Und ich, also sagen wir mal so, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das ein Tick zurückgegriffen ist, wenn man jetzt sagt, sind reingekommen, ist das kein Qualitätsverlust feststellbar gewesen, aber ich finde, die haben gut überzeugt und haben sich gut integriert und gut eingefunden. Und insbesondere Josh Nichols auf der Rechtsverteidigerposition für Ben White, weil, keine Ahnung, zumindest wenn es mal reicht, um im Ligapokal zu spielen, weil, wie gesagt, auf den Außenverteidigerpositionen da immer noch so ein bisschen vielleicht auch ein oder zwei Spieler zu wenig. Wenn es halt einen Academy-Spieler gibt, der hochkommen kann, gut, und dann musst du halt auch in solchen Testspielen dann da sein. Und bei Max Dorman hat man ja sowieso eigentlich die Hoffnung, dass er sozusagen der nächste Ranieri ist und diesen Durchbruch schafft. Muss man mal abwarten. Aber das war ganz interessant zu sehen und finde es auch ein gutes Zeichen für Arteta, dass er, ähnlich wie er es ja auch mit Ranieri vor ein, zwei Jahren gemacht hat, auf dieser Preseason die Spieler so langsam dann auch heranführt. Ich denke, es dürfte klar sein, dass sie nicht regelmäßig in einem Premier League-Spiel im Kader stehen werden und sollten, aus meiner Sicht auch nicht, weil wir dann irgendwas falsch gemacht haben in der Kaderplanung. Aber ich glaube, wir haben auch aus der Academy heraus zwei, drei Spieler, vielleicht vier, die in den nächsten zwei, drei Jahren, ja, ich will nicht sagen, in die Fußstapfen von Saka und Ranieri treten können, aber zumindest, dass du halt einfach ein Backup hast, wenn es mal wirklich kritisch ist bezüglich der Personalsituation. Und das haben sie ganz gut gemacht, muss man sagen.
Haben sie gut gemacht, und Arteta war ja auch in der Pressekonferenz nachher voll des Lobes, indem er ja auch, glaube ich, sage ich mal, seine Bewunderung dahingehend geäußert hat, was man mit 15 Jahren im Endeffekt von der Leistung her schon auf dem Level abrufen kann. Und ich denke, es ist weiter wichtig. Wir haben über Saka gesprochen, Ethan Nery, Miles Skelly, auch mit der Vertragsverlängerung, all diese Spieler, die ja, was die letzten beiden betrifft, auch erst in der letzten Saison wirklich einfach den Durchbruch geschafft haben. Und bei Miles Skelly auch in einer Art und Weise von 0 auf 100. Und auch in der Gestalt, dass du ihn auch aus der First-Team-Planung halt auch nicht mehr wegdenken kannst. Das sind alles Elemente, kleine Elemente, insbesondere diese Preseason-Tour, die dazu führen, dass diese Spieler nicht nur, glaube ich, an Selbstbewusstsein gewinnen, was die Frage betrifft, kann ich das auf dem Level schaffen, sondern eben genau auch diese wichtige Tuchfühlung kriegen zu der ersten Mannschaft. Dieses Level mitzugehen, zu gucken, wie läuft das, was muss sich bieten, was kann ich verbessern, wie sind die Trainingsabläufe, all dieses auf sich aufmerksam machen, noch mehr in der 1-1 Trainingssituationen, nicht quasi über das, ich sag mal, interne Scouting im Verein. Das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, auch wenn es bei den Spielen um nichts geht, geht es, glaube ich, für diese jungen Spieler um eine ganz, ganz große Menge. Und jeder einzelne von denen wird sicherlich unfassbar froh sein, dass er die Chance hat und die Möglichkeit, in dieser Preseason-Tour halt einfach zu zeigen, was man kann und eben genau vielleicht diesen Weg zu gehen, den Sakan, Skelly, Isnenary halt in den letzten Jahren alle gegangen sind.
Definitiv, definitiv. Ja, ich denke, so viel mehr gibt es aus diesen 90 Minuten eigentlich gar nicht herauszuziehen und in irgendeiner Form auch noch zu analysieren. Ich denke, in den nächsten beiden Testspielen jetzt am Sonntag gegen Newcastle und dann in Hongkong gegen die Spurs gilt es, so ein bisschen darauf aufzubauen. Ich glaube, das ist nochmal eine etwas andere Intensität, dann auch insbesondere gegen die Spurs. Ja, kommen wir vielleicht nochmal ganz kurz zu den Dingen, die noch so passiert sind oder noch nicht passiert sind. Gab fast schon Running Gag, weil wir in der letzten Episode gesagt haben, ich denke, wir packen es nicht mit dem Gyökeres-Transfer. Innerhalb der nächsten Woche haben wir dann auch nicht gemacht, obwohl es schon ja eigentlich eingetütet aussah. Letzter Stand ist aber aus meiner Sicht immer noch, dass er, wenn er fix ist und auch alles offiziell ist und eingetütet, dann hätte man es verkündet. Ich glaube aber, er ist auf dem Weg nach Asien fürs Medical, wobei ich mich dann halt auch frage, warum macht man den Medizincheck nicht in London? Also alles sehr mysteriös, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich mache drei Kreuze und 800 Haken, wenn das Ding offiziell ist. Vorher äußere ich mich dazu eigentlich nicht mehr.
Ja, ich habe ehrlich gesagt keine wirklichen Zweifel mehr
Nee, die Zweifel habe
daran.
ich auch nicht, aber das war jetzt schon wieder doch sehr viel Nervenbelastung, deswegen.
Die Frage war dann oder tat sich ja dann auf, dass dann nochmal zusätzliche Add-ons ein Thema waren, all
Ja, und
diese
angeblich
Dinge.
Manchester United nochmal reinfunkt und ach,
Ja, obwohl das,
der
glaube ich,
Fürchte.
eine Ente
Natürlich
war.
war das eine Ente, aber.
Aber das wird dann natürlich als auch natürlich gerne aufgenommen von der Journalie und geschürt, um nochmal Stories zu verkaufen. Ich glaube, man wird schon versuchen, ihn jetzt irgendwie noch in der Preseason-Tour unterzubringen, alleine um ihn auf Tuchfühlung mit der Mannschaft zu bekommen. Weil das ist, glaube ich, ist halt schon eine wichtige Sache. Zu gucken, wie fügt man sich halt ein, also nicht nur fußballerisch, sondern auch so. Man ist in einer neuen Umgebung, neue Mannschaft, neue Teamkollegen, all diese Dinge. Und das ist schon wichtig, dass man da so viel Zeit wie möglich bekommt, bevor die wahre Saison wirklich startet.
Ja, klar, gerade in
Und
so einer Preseason-Tour hast du ja auch wirklich, ich meine, du trainierst ja nicht 20 Stunden am Tag, sondern da ist halt auch sehr viel, ich sag jetzt mal, Zwischenmenschliches und so und
ja, du
solche
hast diese
Sachen.
ganzen Social Events und hin und her und all diese Dinge. Du hast halt Möglichkeiten, viel mehr so einen Kontakt halt auch aufzubauen. Und also Gyökeres ist einfach unfassbar heiß da drauf. Ich glaube, das kann man mit ihm nicht absprechen. Also er will nichts sehnlicher, als da entsprechend jetzt irgendwie anzugreifen. Und ja, wir werden sehen, wo er dann ist, wann er dann auftaucht. Und ich glaube, Asen hat ein Interesse daran, es so schnell wie möglich irgendwie jetzt auch dann zu vollziehen, damit er halt teilnehmen kann an diesem ganzen Trainingsprozedere. Und Mosquera ist ja schon von Heathrow nach Singapur geflogen und soll ja jetzt auch, oder hatte man damit gerechnet, entweder dass er heute oder morgen verkündet wird. Wahrscheinlich hat man es heute aufgrund des Preseason-Spiels nicht gemacht und zieht es vielleicht auf morgen.
Genau, habe ich aber jetzt auch schon gelesen, dass der Transfer wohl seit 10, 12 Tagen schon eingetütet war. Ja, denke ich auch, man hat es gesehen heute, insbesondere vor dem Hintergrund des Angeschlagenseins bei Gabriel sehr wichtig, dass wir dann einen weiteren Innenverteidiger haben. Jemand, der sehr erfahren auch ist, auch wenn noch sehr jung, aber Erfahrung in der U21 Spaniens, bei Valencia eine sehr, sehr gute Rolle gespielt. Ja, ein bisschen so wie damals Gabriel, als wir ihn aus Lille geholt haben. Es hätte noch so der richtige große Durchbruch, aber hat in dem Sinne alle Zutaten und Qualitäten, um ein etablierter Innenverteidiger in der Premier League auch zu werden. Kann man dem Verein da Vorwürfe machen, dass man das jetzt nicht rechtzeitig vor der Preseason-Tour eingetütet hat, insbesondere bei Gyökeres, weil man sagt, solche Details ist doch auch irgendwie Käse, dass es in gewisser Weise sich dann doch verzögert hat, insbesondere da vor dem Hintergrund, dass man ihn integrieren will in die Mannschaft und jetzt hat man es halt nicht geschafft und so eine ganze, so wie es aussieht, hat er jetzt vielleicht eine Woche Vorbereitung eben da nicht mitgemacht, auch wenn er jetzt irgendwie ein separates Trainingsprogramm von Arsenal schon aufgelegt bekommen hat. Ja, war es das wert, beziehungsweise hätte man es in irgendeiner Form anders lösen können, müssen?
Ich glaube gar nicht so sehr, dass es an Arsenal groß lag. Ich glaube, Sporting war einfach ein unfassbar ekliger Verhandlungspartner, um es mal höflich zu formulieren, die immer noch mal um die Ecke kam mit irgendeiner neuen Sache und sich immer noch irgendetwas anderes Neues ausgedacht haben. Also so stelle ich mir ungefähr den Verlauf der ganzen Sache vor. Also ich glaube nicht, dass Bertha irgendwie jemand ist, der sich grundsätzlich erstmal da so vorführen lässt, sondern das sind wahrscheinlich einfach so ja auf einem Level in der Verhandlung gewesen, in dem man es keinem recht machen konnte und dem man immer noch irgendeine andere Sache aufs Brot geschmiert hat, wenn man eigentlich der Meinung war, man hätte alle wichtigen Punkte abgearbeitet. Also das ist so der Eindruck, den ich daraus gewonnen habe. Von daher würde ich da jetzt Arsenal überhaupt gar keinen großen Vorwurf machen. Und insgesamt gesehen, wenn man sich ansieht, was wir bisher geschafft haben in dem Transferfenster, ist das, glaube ich, irgendetwas in der Summe an Spielern, Neuzugängen, auch qualitativer Neuzugänge, was wir lange Zeit lang nicht erlebt haben, zumindest auch zum Zeitpunkt eines Transferfensters, in dem wir uns jetzt befinden. Ja, also das muss man
ja,
muss
ja
man
definitiv auch mal, also ne,
ja, sehen. Und ich glaube, wenn er jetzt dann endlich zur Mannschaft stößt, dann ist das für alle gut. Und wenn man dieses Video von Miles Lewis Skelly gesehen hat,
der den Transfer ja eigentlich offiziell verkündet
der
hat.
Der ihn eigentlich bestätigt hat mit dieser Jubelgeste von Gyökeres und dem Screenshot von Fabrizio Romano, dann sieht man schon, dass die Mannschaft, glaube ich, auch gallig darauf ist. Weil sie weiß, sie kriegt einen Spieler, der einfach unfassbar gut netzt. Und da interessiert nicht, ob er oder wie das irgendwelche sogenannten Experten bewerten, portugiesische Liga, Premier League, all diese Themen, die mal diskutiert werden. Das sieht man ganz deutlich. Und ich glaube, das ist bei den Spielern auch so im Kopf halt auch eine Sache, die wissen, da ist einer, wenn ich den Ball ins Fuß spiele, dann nimmt dann eben und versenkt ihn halt. Also das sind so Sachen, die ich ganz interessant finde bei so einer Bewertung halt auch. Und wenn man dann so ein Video von Miles Lewis Skelly sieht, dann finde ich das echt mega witzig. Da müsste man eigentlich das Willkommensvideo mit ihm und Lewis Skelly zusammen machen.
Das stimmt, ja. Ansonsten, was wir ja auch schon in der letzten Episode besprochen haben, der Transfer von Madueke, der aber noch Sommerpause hat. Es wollte aber sogar, glaube ich, mitfliegen, ne, wenn ich das richtig gelesen habe, aber würde dann halt erst zu den beiden Spielen im Emirates gegen, was ist, Villarreal und Bilbao, irgend sowas in der Richtung. Ja. Nicht, dass ich jetzt wieder was Falsches sage, habe ich richtig.
Ja, nee, Nico Williams kommt doch noch ins Emirates diese Saison.
Ja. Ja. Nee, ja. Villarreal, genau, und Bilbao am 6. und 9. August. Ja, genau, also das ist in dem Sinne, glaube ich, dahingehend schon sehr, sehr gut, was der Verein gemacht hat, insbesondere auch vor den Notwendigkeiten oder die Notwendigkeiten gesehen, die wir machen mussten, haben wir, denke ich, dann mit dem, ich sag mal, wenn der Transfer von Gyökeres finalisiert wird, eigentlich erstmal die zentralen Bausteine besetzt. Was ich ganz interessant fand, war die Aussage von Arteta in der Pressekonferenz vor dem Testspiel gegen Milan, dass er gesagt hat, wir sind immer noch short on numbers, also irgendwie, wir haben zu wenige Spieler, also ich kann mir gut vorstellen, dass ein bis zwei weitere Transfers noch gemacht werden. Eze hatten wir ja immer noch als eine Alternative und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir im Bereich Defensive, insbesondere Außenverteidiger, nochmal in irgendeiner Form vielleicht auch aktiv werden, schräg aktiv werden müssen. Vieles dürfte da aber von abhängen, ob in irgendeiner Form wir Spieler abgeben, wobei dass ich das, was ich in den Analysen dann gelesen habe, auch nicht unbedingt hundertprozentig teile, weil wenn wir jemanden abgeben und jemand Neues holen, dann sind wir ja genau, haben wir ja eigentlich ein Plus-Minus-Null. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass von den etablierten Kräften keiner abgegeben wird, man aber vielleicht eben die Spieler, die ja letzte Saison sowieso keine so große Rolle gespielt haben, dass man die halt in irgendeiner Form erst nochmal traden muss, um dann Spieler zu holen, die in dem Sinne das Upgrade dann wären. Also kurzum, Lokonga, Nelson, Sinchenko wären halt solche Spieler, die wir erstmal verkaufen müssen, um dann beispielsweise noch einen Eze zu holen. Trossard, ja, vielleicht, kann ich mir vorstellen. Dann hätte man vielleicht noch mehr Geld übrig. Aus meiner Sicht wäre ein Trossard-Deal aber auch damit verbunden, dass wir dann vielleicht sogar wieder ein bisschen zu wenige Spieler in der Offensive haben. Muss man mal gucken, weil Gabriel Jesus ja immer noch Langzeit verletzt ist.
Naja, auch insofern interessant an der Stelle, wenn das Lokonga oder auch Nelson auch bei der Tour dabei sind.
Ne? Ja, also, aber gut, ich meine, sie sind ja in dem Sinne noch Spieler des Vereins und auch da. Und letztendlich musst du sie auch vielleicht in gewisser Weise dann doch auch ins Schaufenster stellen und zumindest auf sie aufmerksam machen. Ja, ich denke aber, die drei, also Lokonga, Nelson, Sinchenko und auch Fabio Vieira, der ja noch nicht dabei ist wegen EM, die er gespielt hat, also der hat noch eine längere Pause. Ich glaube, die vier Spieler, da möchte Arsenal, glaube ich, schon ein bisschen Geld sehen und diese vier Spieler verkaufen auch. Und ich denke, mit den Erlösen kann man dann auch einen weiteren, teureren Offensivspieler holen. Sagen wir mal so, so richtig viel Interesse sehe ich da bisher nicht. Also das könnte aus meiner Sicht dann eher so eine Konstellation werden, dass wir einen Spieler wie Eze dann erst gegen Ende des Transferfensters gegebenenfalls holen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir solche, die genannten vier Spieler jetzt irgendwie zeitnah irgendwo in einen anderen Verein unterbringen.
Ja, schwierig, absolut schwierig.
Ich glaube, alle weiteren Transfers hängen auch ein bisschen davon ab.
Es wird gewisserweise das so ein bisschen im Zusammenhang hängen und Eze wird ein Spieler bleiben, an dem man weiter sehr interessiert sein wird. Es muss halt ein bisschen geschaut werden mit Abgängen, dass man es kombiniert. Ich finde mit Crystal Palace ein kleiner Swap-Deal, Cash plus Player halt mit Nelson, wäre meines Erachtens irgendwas, was ich ja durchaus anbieten würde, ja. Könnte man ja mal drüber nachdenken. Fulham hatte auch wieder Interesse gezeigt, Nelson dann doch zu verpflichten.
Aber nur als Leihgeschäft?
Ja, gut.
Also das würde ich halt nicht. Also
Es ist halt irgendwie, das Problem kommt halt boomerangmäßig immer wieder auf dich zurück, jeden Sommer. Ne? Von daher ist halt die Frage, kriegst du es halt irgendwann mal finalisiert, dass du das Thema halt nicht mehr hast. Ne?
Klar, ich glaube, dass wir da insgesamt schon vergleichsweise auch viel Ballast aus älterer Zeit irgendwie abgeworfen haben, aber ich denke,
ein bisschen muss noch,
diese vier Spieler sind aus meiner Sicht erstmal zentral, die in irgendeiner Form noch abgegeben werden müssen und ich bin gespannt, wie schnell das in gewisser Weise geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Interesse da riesig ist und man mal massig Geld einnimmt. Klar könnte man jetzt immer argumentieren, wir gehen irgendwie in Vorleistung bei Eze, aber gegebenenfalls hast du dann auch einfach zu viele Spieler im Kader, was auch keine Lösung ist. Also ich denke mal, Gyökeres und wird dann als sozusagen letzter Transfer am Wochenende hoffentlich in irgendeiner Form dann verkündet und dann wäre es mit den 6 Neuzugängen, die es dann insgesamt schon sind, auch glaube ich erstmal Schluss. Und dann wird man gucken müssen, was noch möglich ist. Bin ich sehr gespannt. Also ich glaube, der Bedarf man würde auch damit, so wie es dann wäre, gut zurechtkommen. Ich denke aber, ein bis zwei weitere Spieler wären ganz gut, auch in Perspektive gesehen, dass man dann vielleicht im nächsten Sommertransferfenster oder auch im Januar nicht schon wieder in irgendeiner Form aktiv werden muss.
Aber zumindest nicht in der Masse.
Oder nicht in der Masse zumindest, genau. Wie gesagt, Testspiele, die nächsten dann am Sonntag, 13.30 Uhr müsste das, glaube ich, wieder sein, deutscher Zeit, und auch dann am nächsten Donnerstag gegen die Spurs auch wieder 13.30 Uhr bei Sky Sport News zu sehen. Oder man holt sich diesen Streaming Pass vom Arsenal auf der Website. Also man kann auf alle Fälle die Testspiele auch gucken. Bin gespannt, ob es einige weitere Erkenntnisse schon gibt, insbesondere auch im Hinblick aufs Mittelfeld, wie sich das anordnet. Ich denke, Sturm, vordere Reihe, hintere Reihe dürfte relativ klar sein, aber im Mittelfeld gibt es, denke ich, die größten Verschiebungen in diesem Sommer, dann auch im Hinblick auf unser erstes Ligaspiel. Vielleicht kann man da die ein oder andere Erkenntnis aus den nächsten Testspielen schon ziehen. Gut, so viel zum Inhaltlichen für diese Episode. Wir haben noch die Auflösung des Gewinnspiels und drei Trikots zu vergeben. War, glaube ich, dieses Mal ein bisschen schwieriger oder, sagen wir so, etwas mehr Aufwand, um es richtig zu beantworten. Wir hatten ja gefragt, welche Spieler in der Saison, was war es, zwei, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, hilf mir mal weiter, Christian. Ich hatte es mir irgendwo notiert. So ist das halt immer mit den lieben Zetteln, die hier rumliegen. Also, wir hatten gefragt.
2-2, 2-3.
Genau, in der Saison 2002, 2003, welche beiden Spieler sind dort in den 100er Club aufgestiegen? Also sprich, welche beiden Arsenal-Spieler haben in dieser Saison dann 100 Tore für den Verein geschossen? Und welcher Spieler war zur damaligen Zeit Rekordtorschütze von Arsenal? Und Rekordtorschütze von Arsenal damals war Ian Wright. Ist dann aber, beziehungsweise ist letztendlich dann von einem der Spieler überholt worden. Eigentlich, ja, das ist schon die Legende sozusagen. Thierry Henry mit, ich weiß gar nicht wie viel, über 200 Tore hat er auf alle Fälle, glaube ich. Mittlerweile Arsenals Rekordtorschütze, der in der Saison 2002, 2003 in den 100er Club aufgestiegen ist. Genau, also Thierry Henry war eine der beiden gesuchten Antworten, Ian Wright war die zweite und die dritte war
Dennis Bergkamp.
So ist es. Ich wollte gucken, ob du noch da bist. Also
ich bin noch da.
In den 100er Club aufgenommen wurden dann Dennis Bergkamp, Thierry Henry, eigentlich ja schon zwei Arsenal-Legenden. Zu dem Zeitpunkt aber, und das hat ganz viele nicht auf dem Schirm und ich auch nicht, deswegen fand ich es so interessant, dass wir uns mal fragen, Ian Wright, und wenn ich es richtig im Kopf habe, müsste Ian Wright immer noch der zweiterfolgreichste Torschütze in der Arsenal-Geschichte gewesen sein. Henri natürlich mit weitem Abstand vorne, aber dahinter Ian Wright.
Ja, auch immer noch auf eine Club-Legende, ne? Also muss man sagen, auch immer noch sehr involviert auch, ne?
Auch bei den Arsenal-Frauen, ja.
Ja, gestern auch beim Halbfinale der Engländerin.
Primär Arsenal gespielt hat für England.
Also ja, ja.
Zumindest das Spiele. Genau, also, wenn ihr die Antworten Dennis Bergkamp, Thierry Henry und Ian Wright genannt habt, dann seid ihr in den Topf gekommen und sozusagen teilnahmeberechtigt, jetzt am Gewinnspiel teilzunehmen. Und Christian hat jetzt die ehrenvolle Aufgabe, aus der Vielzahl der Namen drei zu ziehen. Das traue ich ihm jetzt hoffentlich zu, ohne dass ich da direkt drauf einwirken kann.
Ja, das wäre schwer. Ich habe mir so gibt ja so witzige Generatoren, die dann halt, gibst du die Nummer der Anzahl der Zuschriften ein und dann zieht er dir einen raus. Das habe ich jetzt gerade, während du gedacht hattest, ich wäre schon nicht mehr anwesend, habe ich das schon mal gemacht. Und ich habe jetzt drei Namen gezogen, die alle die Antworten Thierry Henry, Dennis Bergkamp und Ian Wright uns zugesendet hatten. Und zwar haben wir einmal den Leo Krüger, Da haben wir Dominik Gabriel und Andreas Schlüter.
Guck
Ich
an.
habe die, Na ich hab die Namen jetzt so übernommen, wie sie in der E-Mail stehen. Ich gehe auch mal davon aus, dass es dann eure Namen sind, weil warum sollt ihr sonst so die E-Mail abschießen?
Ja,
Da
ist doch.
würde ich jetzt einfach sagen, dass ich all euch drei auf die E-Mail antworte, so wie wir es jedes Jahr tun, und euch darum bitte, mir eure Adressen und Kontaktdaten mitzuteilen, sodass wir euch das Trikot dann kurzfristig und rechtzeitig zum Saisonstart zukommen lassen können. Also nochmal Leo Krüger, Dominik Gabriel und Andreas Schlüter.
Sagen wir herzlichen Glückwunsch, viel Spaß mit den Trikots. Ich weiß gar nicht, welche Größen wir haben. Haben wir unterschiedliche Größen?
Wir hatten unterschiedliche Größen. Ich habe es ehrlich gesagt aber auch gerade nicht auf dem Schirm. Ich glaube, es
Genau,
war
deswegen.
M und 2x L, wenn ich es mich richtig erinnere. Da müsste ich nochmal gucken. Ich schaue mal, ob die jeweiligen Beteiligten irgendwas reingeschrieben haben in die
Ansonsten
Mails.
nochmal
Und
die
wenn das,
präferierte Trikotgröße nennen.
genau, wenn das dann machbar ist von der Zuordnung, dann gucken wir natürlich auch gerne, dass wir das dann an der Stelle genauso umsetzen können. Wenn es leider nicht geht, geht es leider nicht, aber dann habt ihr trotzdem ein Trikot gewonnen.
Genau. Und die fallen grundsätzlich immer größer aus. Also jemand, der XL trägt, kann auch mit einem Arsenal-Trikot in L ganz gut umgehen können.
Ja, das
Aus eigener
kann ich zwar nicht
Erfahrung.
beurteilen, aber naja, XL brauchst du garantiert, glaube ich, nicht.
Nee. In diesem Sinne, gut, haben wir das auch dahinter. Vielen Dank nochmal an Adidas wie immer für die Trikots und
Ja, absolut.
allen Gewinnern viel Spaß damit. Bitte anziehen zu den Matchdays. Schadet sicherlich nicht. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir doch mal Episode 302. Wir harren der Dinge bezüglich weiterer Transferverlautbarung, Transferverkündung und harren auch der Dinge bezüglich der nächsten beiden Testspiele in Fernost. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns dann zeitnah auch wieder melden mit der Analyse und den weiteren Erkenntnissen aus der Asientour. Haben wir noch irgendwas vergessen, Christian?
Nö, ja, doch, das Auswärtstrikot sieht sehr schön aus.
Ja, zumindest besser als in den Videos und im Shop, wenn es irgendwie keiner anhat. Aber wenn es 11 Leute so tragen, parallel in der Choreografie, sieht schon ganz gut aus. Muss man sich vielleicht mal in der Tat vor Ort angucken in einem Shop.
Ja, also ich find's irgendwie schön. Also es gefällt mir die Farbkonstellation. Könnte ich mich dran gewöhnen, ja, absolut.
Na gut, so, letzter Punkt dann. Dann schließen wir diese Episode. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann zeitnah wieder und dann geht's langsam, langsam Richtung Saisonvorbereitung und Saisonvorschau auch. In diesem Sinne, wie immer, danke fürs Zuhören. Bis dann.
Macht's gut, ciao, ciao.